Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home mit einem Einstiegsthema oder die neunte Session aus unserer Einstiegsreihe. Und auf vielfachen Wunsch sprechen wir heute über Anleihen. Passt meiner Ansicht nach ziemlich gut zu der Zeit, in der wir gerade sind, den heftigen Nachrichten, die auch die Börsen durcheinander schütteln, nenne ich es mal so. Wobei ich die Reaktion vom Markt heute Morgen vergleichsweise entspannt fand für die Situation, die wir eigentlich haben mit der kriegerischen Auseinandersetzung in Nahost. Beiseite sprechen wir heute über Anleihen. Danke für die vielen Fragen, die uns vorab eingereicht worden sind. Relativ viel davon ist in unserer Geschichte, greifen wir auf jetzt in den nächsten 30 Minuten. Alle anderen gehen wir danach nochmal drauf ein, also nicht wundern. Und bitte wie immer heftig Fragen stellen, da freuen wir uns auch drüber, dann wissen wir so ein bisschen, was euch besonders interessiert. Ziel ist es jetzt in den nächsten 30 Minuten, dass ihr eine Grundstruktur versteht, wie eine Anleihe funktioniert, weil das ist schon ein bisschen was anderes als eine Aktie und eine Idee habt, welche Daten wichtig sind, wie man vielleicht sie kaufen kann und verkaufen kann. Und dann ist die Zeit wahrscheinlich auch schon rum und auf alle weiteren Sachen, so zum Beispiel, wie ein Anleihen-ETF funktioniert, das machen wir dann in der nächsten Session. Also erstmal herzlich willkommen zur heutigen. Wir freuen uns über das große Interesse an dem Thema. Und jetzt wollen wir vorab aber was wissen, nämlich habt ihr bereits Anleihen im Depot oder schon im Depot gehabt? Bitte eifrig mitmachen. Und die zweite Frage ist, in welchem Vehikel? Damit wollen wir sagen, habt ihr einzelne Anleihen
Genau.
gekauft oder ein ETF oder einen aktiv verwalteten Fonds oder einen Mischfonds? Das gibt es ja auch relativ häufig. Und an der Stelle kann man auch mehrere Sachen ankreuzen, unten bei der unteren. Dann warten wir
Perfekt.
mal
Ja,
kurz.
wir sehen, es funktioniert schon mal gut.
Ja,
Vielen
super.
Dank.
Sehr dynamisch hier das neue Tool. Macht weitaus mehr Spaß als das vorherige.
Ja. Spannend
Okay.
aktuell 50-50 zwischen ich habe schon und ich habe noch nicht.
Ja, hätte ich vielleicht besser auch nochmal detaillierter oder hätten wir nochmal detaillierter fragen können, welche Typusanleihen. Aber wunderbar. Ansonsten gibt es uns einfach in die Fragen rein oder in Kommentare kann man da ja auch, glaube ich, auch machen und votet auch bitte für die Fragen. Das ist ja auch nochmal so ein ganz hübsches Feature. Dann wissen wir, was davon interessanter ist. Okay, wollen wir sie veröffentlichen?
Perfekt, also. Wer hat bereits Anleihen im Depot gehabt? Jetzt hat sich gerade noch mal ein bisschen geändert. Tatsächlich sagen knapp 60%, ja, ich hatte schon mal eine Anleihe, die anderen 40 noch nicht. Und wenn man sich anschaut, in welchem Vehikel, also wo vor allem investiert wurde, dann waren das mit 66% die einzelnen Anleihen, gefolgt von Anleihe-ETFs mit 23%, 24% ungefähr. Und dann nochmal die Rentenfonds auf dem dritten Platz mit 11%. Also spannend. Also wenn, dann scheinbar direkt in die einzelne Anleihe. Dann ist das
Super.
ja heute nochmal ein guter Einstieg, um nochmal so einen Überblick zu geben,
Ja,
was man
ja.
vielleicht noch machen kann.
Super. Und die Ergebnisse kannst du auch nochmal anzeigen.
Ja.
Ja, this is new.
Verteilen wir doch gerade nochmal. Super.
Okay.
Und dann haben wir natürlich auch noch eine kleine Präsentation
Ja,
mitgebracht.
und vielleicht, ich weiß gar nicht, was man jetzt draußen sieht. Vielleicht mal wollen wir die Ergebnisse wieder ausmachen von der Interaktion.
Können wir auch machen.
Hätten wir mal vorher üben können.
Wir lernen auch noch.
Ah, super.
Perfekt. Jetzt sollte man
Okay.
nur noch die Präsentation sehen.
Also, unsere Themen in den nächsten 30 Minuten sind einmal, wie ist eine Anleihe, also was macht eine Anleihe aus, wie funktioniert sie? Dann als nächstes Kennzahlen sind wichtig, Chancen, Risiken werden wir sprechen und zum Schluss auch noch beispielhaft zeigen, wie der Handel funktionieren kann.
Wenn wir von Anlageklassen sprechen, dann gibt es natürlich mehr als eine, ne? Also ich glaube, so die geläufigste sind wahrscheinlich die Aktien, gefolgt von den Anleihen, die jetzt doch in den letzten Jahren aufgrund des Niedrigzinsniveaus eher weniger populär werden, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und es gewinnt langsam wieder so an Fahrt. Deswegen machen wir ja auch heute das Webinar dazu. Und klar hat man natürlich auch noch andere Sachen wie eine Immobilie, sei es ein Eigenheim oder in Form von einem Fonds. Cash hat man irgendwie beiseite legen, vielleicht irgendwie Festgeld, vielleicht ist es einfach nur auf dem Girokonto, Edelmetalle, Rohstoffe und natürlich auch irgendwie alternative und exotische Investments. Aber egal, was für eine Anlageklasse man investiert oder in Anlageklassen, wichtig ist, wie Harry Markowitz auch schon immer gesagt hat, Diversifikation ist wirklich das Einzige, was man wirklich so als Free Lunch hat, also was einem geschenkt wird an der Börse. Und das sollte man auch wirklich immer mitnehmen. Deswegen, auch wenn wir jetzt vielleicht nur über Anleihen sprechen, sind natürlich die anderen Anlageklassen genauso relevant und da auch immer wichtig, streuen, 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 denn dann hat man reduziertes Risiko und hat auch die Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen, wenn vielleicht auch gerade mal ein bisschen turbulentere Marktphasen sind. Und da sehen wir ja, es kann immer relativ schnell mal sein.
Und das wesentliche Merkmal aus Anlegersicht des Konzepts der Anlageklassen ist, dass man erreichen will, dass sie nicht stark miteinander korrelieren. Korrelieren bedeutet, dass eben, wenn das eine steigt, nach Möglichkeit das andere zumindest stabil bleibt oder sogar fällt. Oder in dem Fall, wenn natürlich, wenn die eine Anlageklasse wie jetzt die Aktien fallen, dass die anderen stabil bleiben und im besten Falle steigen, jetzt wie auch Gold gestiegen ist. Funktioniert aber nicht immer diese Idee und auch diese klassische Aussage, dass wenn die Aktien steigen, fallen die Anleihen und umgekehrt. Das stimmt eigentlich in Stressphasen meiner Wahrnehmung nach nicht mehr. Kann man auch ausrechnen, da gibt es dann diese Korrelationszahlen, aber das nur mal beiseite. Und vielleicht noch eine zweite Bemerkung zur Streuung. Die Streuung findet einmal statt auf Ebene der einzelnen Anlageklassen, dass man verteilt, aber natürlich auch auf Ebene der einzelnen Anlageklasse. Also man kauft auch nicht nur eine Aktie für für den Aktienanteil im Depot, sondern nach Möglichkeit möglichst viele Länder und so weiter. Ist super wichtig, deswegen noch etwas
Genau,
ausführlicher.
ja.
Und dann können wir ja mal direkt anfangen, was macht jetzt hier an der Stelle die Anleihen aus? Also eine Anleihe ist Fremdkapital aus Sicht des Unternehmens. Also es gibt diese zwei Kapitalsorten, Eigenkapital, Fremdkapital. Eine Aktie ist Eigenkapital. Wenn ihr Aktien habt, gehört euch der Anteil am Unternehmen. Ihr seid Unternehmensbesitzerinnen und Besitzer. Und aus Sicht also bilanziell aus Sicht des Unternehmens ist es Eigenkapital. Anleihen ist ein Fremdkapital. Es ist einfach, wie der Name schon sagt, eine Art Kredit. Wenn ihr eine Anleihe kauft, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist, die ausgibt, oder der Staat oder Institutionen, das sind so die großen Bereiche von Emittenten und die größte Emittentengruppe, also das sind die Anbieter von Anleihen, das sind übrigens die Banken, sogenannte Financials. Also egal, ihr leiht dann dieser Institution, diesem Land, diesem Unternehmen, leiht ihr Geld. Und dafür erwartet ihr eine Rückzahlung in der Regel. Es gibt auch Sonderfälle, aber wir tun uns jetzt mal kaprizieren, also fokussieren uns jetzt mal auf die Standardanleihe. Erwartet ihr eine Rückzahlung zum Nominalwert. Muss ich jetzt ausführlicher erklären, dass das Grundkonzept verstanden wird. Also es begibt jemand eine Anleihe, sagen wir mal Volumen 1 Million, und ihr investiert in diese Anleihe und sagt, ich will jetzt nominal davon 5.000 Euro investieren. Das ist also, ihr kauft keinen Anteil an der Anleihe, sondern ihr kauft für 5.000 Euro nominal dieses Stück von der, sagen wir so, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Teppich, und daran schneidet man schon ein Stückchen aus. Und real ist der Preis, zu dem die Anleihe ausgegeben wird, meist 100 bei der Ausgabe, aber im Laufe des Börsenhandels, erklären wir gleich noch ausführlicher, verändert sich dieser reale Preis. Aber nominal ist schon mal ein ganz wichtiger Begriff. Ihr investiert nominal ein Stückchen von der Anleihe und bekommt am Ende der Laufzeit diesen Nominalwert auch zurück. Dafür erwartet ihr eine regelmäßige Verzinsung. Das ist der Coupon. Und deswegen besteht die Rendite von einer Anleihe aus zwei Komponenten. Ihr habt einmal den Coupon, der ausgezahlt wird, und ihr habt einen Kursgewinn, der möglich ist. Und der entsteht dadurch, dass der Preis der Anleihe steigt. Wenn der Preis steigt, ach, machen wir später, das wird jetzt zu kompliziert. Einfach diese drei Sachen im Kopf behalten. Nominalwert ist die Größe des Anteils, den ihr habt. Ihr kriegt dafür regelmäßig Zinsen in Höhe des Coupons, und ihr könnt damit auch Kursgewinne machen, weil der Preis von der Anleihe durch Angebot und Nachfrage bestimmt und er schwankt. Anleihen haben geringere Rendite als Aktien. Das liegt ganz einfach daran. Auch ein weiteres ehernes Börsengrundgesetz: Rendite ist bezahltes Risiko. Und die Anlageklasse Eigenkapital in Aktien ist riskanter als Anleihen, aus genau dem Grund, der hier steht. Ihr habt eine kürzere Laufzeit, eine Aktie hat eine unendliche Laufzeit. Ihr könnt nicht einfach sagen, oh, ich kriege das in 3 Jahren zurück, dann ist die vorbei, die Laufzeit, wie bei einer Anleihe. Deswegen ist da das Risiko einfach viel größer, der Kurs kann fallen, dann ist er da unten und das Unternehmen gilt insolvent. Wenn ihr eine Anleihe habt, dann läuft sie zum einen aus, wenn ihr Glück habt, zahlt das Unternehmen zurück, wie sie auch meistens ist, der Staat, wer auch immer. Und der dritte Punkt ist, ihr kriegt in der gesamten Laufzeit die Zinsen und sollte es doch zum Ausfall kommen, dann habt ihr Chancen, noch ein bisschen was zurückzubekommen. Also Unternehmensanleihen zahlen meistens noch so aus der Insolvenzmasse so 10, 15%. Das ist natürlich jetzt nicht dolle, aber es ist insgesamt einfach verständlich, ja. Das Risiko ist ein bisschen kleiner als bei Aktien, deswegen ist auch die Rendite unterm Strich ein bisschen kleiner als bei Aktien. Wie hoch die im Endeffekt ist, hängt 100% von der Art der Anleihe
Genau.
ab und das erklären wir jetzt gleich.
Genau. Da kam noch eine Frage zu, ob Coupon der Fachbegriff dafür ist. Genau.
Genau, Coupon ist die Verzinsung, einfach die Nominalverzinsung. Die Verzinsung ist immer auf den Nominalwert. Also wenn ihr jetzt diese 5.000, habe ich glaube ich als Beispiel genommen, wenn ihr 5.000 € Nominal habt, die Anleihe hat einen Coupon von 2%, dann kriegt ihr die 2% auf den Nominalwert, unabhängig davon, was die Anleihe in dem Augenblick kostet.
Genau, und das kann natürlich auch in unterschiedlichen Intervallen sein, ne? Sowas kann vierteljährlich ausgeschüttet werden
Ja.
oder irgendwie halbjährlich, jährlich, wie auch
Ja.
immer. Da muss man halt auch mal
Ja.
schauen, was das für eine Anleihe ist.
Ja, die meisten deutschen Anleihen haben Zinstermine, so heißt das, einmal jährlich. In den USA gibt es sehr, sehr viele Anleihen, die vierteljährlich ausschütten. Ich glaube, das liegt auch daran, dass so diese Altersvorsorge in den USA viel gängiger ist, viel mehr Leute Wertpapiere besitzen und auch deswegen regelmäßigere Ausschüttungen haben wollen. Das kann man bei vielen Wertpapieren beobachten, dass das auch bei uns mehr und mehr
Kommt, ja.
Usance wird und kommt, ja. Okay, wir reden immer über Chancen, gerne als erstes, aber die Risiken wollen wir natürlich hinterher schieben. Ihr habt mehrere Risiken bei Anleihen. Das eine Risiko ist das Einzelanleihenrisiko, ähnlich wie wir ja bei Unternehmen auch sprechen von einem Einzelwertrisiko, also der Ausfall des Unternehmens. Bei einer Anleihe gibt es keine Zinsen mehr. Ja, wenn das Unternehmen in Schwierigkeiten kommt, dann stellen die Zinszahlung ab. Dann notiert die Anleihe flat, die ist ohne Zinsen, sagen wir später noch ein bisschen was dazu. Risiko Nummer eins. Ihr habt den kompletten Ausfall des Emittenten als Risiko, sprich, ihr kriegt sie nicht zurück. Risiko Nummer zwei. Und dann, ich habe es eben schon gesagt, gibt es manchmal noch so ein bisschen. Und ihr habt natürlich auch das Risiko des Kursverlustes. Das ist das Marktrisiko. Wie Kurse schwanken, erklären wir auch gleich nochmal detaillierter, wovon das abhängt. Aber nur, dass ihr diese beiden Risikoarten schon mal kennt. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja, wenn ich die bis zum Schluss halte, dann habe ich kein Kursrisiko. Aber man sollte das trotzdem immer im Kopf haben, weil ihr habt ja eine Opportunität. Also ihr habt ja die Möglichkeit, die zu verkaufen über die Laufzeit. Und wenn dann der Kurs fällt, ja, dann ist es halt nicht mehr so schön wie vorher. Und ihr habt noch ein Thema, was ein Nachteil ist. Es ist kein Sachinvestment allgemein, das ist einfach ein Kredit. Ja, macht es in vielen Situationen ein bisschen anfälliger. Also ich nehme mal was ganz Historisches, um das zu erklären, was ich damit meine. Über die letzten 150 Jahre sind Aktien deutlich besser durch mehrere Weltkriege gekommen als Anleihen. Ich meine, viele Staaten hatten Währungsreformen. Ja, es kommt uns zwar unendlich unwahrscheinlich vor und weit weg, aber sorry, es gab es, wird es wieder geben. Sicherlich irgendwann, vielleicht nicht hier, aber in anderen Ländern. Und Fremdkapital ist dann immer als erstes weg. Und ihr habt kein Mitspracherecht. Wir sollten uns immer wieder darauf besinnen, dass Aktien mit einer Aktionärsversammlung verknüpft sind und ihr als Aktionäre, ihr seid die Bestimmer eigentlich über das Unternehmen. Und das ist bei einer Anleihe natürlich nicht so. Ihr habt keinerlei weiteren Rechte, außer dass ihr Zinsen kriegt und sie zurück.
Genau, da war nochmal die Frage, ob man die Kursverluste nicht hat, wenn man die Laufzeit abwartet. Genau, ich glaube, das hast du auch
Ja,
schon kurz
ja.
erwähnt. Tatsächlich ist aber einfach nur wichtig, das im Kopf zu haben. Kann sich ja auch mal was ändern, dass man sagt, oh, ich halte das jetzt vielleicht 5 Jahre und dann muss man es nach 4,5 vielleicht doch schon wieder zurückzahlen, braucht irgendwie das Kapital. Deswegen listen wir es hiermit auf. Aber ja, wenn man es natürlich bis zur Laufzeit abwartet, hat man natürlich diese Kursschwankungen, Verluste dann auch nicht mehr.
Vielleicht noch eine kleine Anekdote für diejenigen, die das jetzt nicht nur hören im Podcast, sondern sehen. Auf dem Bild sind Zinsbögen. Anleihen, ja, früher waren ja Wertpapiere aus Papier, effektive Stücke, sowohl Aktien als auch Anleihen. Die hatten sogenannte Zinsbögen und man schnitt dann einmal im Jahr den Coupon ab und ging damit zur Bank und hat dafür die Zinsen ausgezahlt bekommen. Und tatsächlich liegen noch etliche sehr, sehr langlaufende Anleihen im Tresor von der Clearstream. Und da müssen einmal im Jahr mit einer Stichsäge die Coupons abgeschnitten werden, weil sie sind ja noch da auf Papier. Und dann im Grunde hat man in dem Moment, wo man dieses Papierstückchen hat, hat man immer noch Anrecht auf die Zinszahlung. Das so am Rande. Für diejenigen, die es nicht sehen, weil sie es nur hören, wir haben hier ein paar Coupons abgebildet, unter anderem eine von Porsche. So. Risiko. Wir haben jetzt lange über Ausfallrisiken gesprochen. Die eine Kennzahl, um dieses Risiko zu bewerten, ist das Rating. Also jeder Anleihe braucht ein Rating für ein Listing bei uns. Wenn die bei uns einbezogen sind, dann ist es was anderes. Also die Regulatorien für Anleihen hängen immer vom Heimatmarkt ab. Also wo wird eine Anleihe zuerst also in Handel gebracht? Das gilt bei Aktien ja auch so. Und bei uns sind unfassbar viele Anleihen im Handel einfach nur so einbezogen und werden irgendwo anders, haben sie ihre Basis. Also es muss, also gerade Anleihen haben nicht zwangsläufig ein Rating, nur weil sie in Frankfurt gehandelt werden, aber grundsätzlich. Das ist das Maß für die Bewertung von Anleihen. Und es gibt Emittenten-Ratings und es gibt Anleihen-Ratings. Das ist eine Unterscheidung. Also bei dem einen Rating-Typ wird nur die einzelne Anleihe auf ihr Risiko hin geprüft. Und bei dem anderen Rating-Typ ist es der gesamte Emittent. Also Deutschland hat zum Beispiel ein AAA-Rating als Staat, als Anbieter von Anleihen für Bundesanleihen. Und ja. Also es werden nicht nur Unternehmen bewertet, sondern auch Staaten. Vielleicht kennt ihr das aus den Nachrichten, wenn dann irgendwie eine der Ratingagenturen der großen Moody's oder das S&P USA herabstuft. Das ist das, was da passiert, wovon die Rede ist. Und was wir hier sehen, ist links in Investment Grade, rechts in Speculative Grade. Das sind so die beiden großen Kategorien. Und ich habe es eben schon genannt. Alle Ratingagenturen haben eine mehr oder weniger einheitliche Bezeichnung. Da, mit dieser Liste kann man das ganz gut vergleichen. Oberste Bonität ist diese AAA-Rating. Und die schlechteste Variante ist unten rechts beim Speculative, das Triple D. Das ist schon Default, also Ausfall. Und die Grenze zwischen unten Investment Grade und Speculative Grade ist nicht größer als die Grenze, also die Schritte dazwischen. Das müsst ihr euch einfach nur so vorstellen, da hat man dann einfach mal eine Grenze gezogen und es gibt Investoren, vor allen Dingen Treasuries, Stiftungen etc., die dürfen nur im Investment-Grade-Bereich investieren, die dürfen nicht im spekulativen Bereich investieren. Rechts, das nennt man auch gerne High Yield, hieß auch mal eine Weile Junk Bond, finde ich ganz schlimmen Begriff. Aber da geht es wirklich tatsächlich um sehr riskante, nicht sehr riskante, kann man so nicht sagen. Also ist ja auch wieder in sich unterschiedlich, aber ein C-Rating ist schon nicht so dolle. Manchmal passiert irgendwas, dann ziehen die Agenturen ihr Rating zurück, dann ist es auch an der Überarbeitung, heißt es dann. Und wenn ihr Ratings sucht, es gibt ein paar Finanzportale, die haben die, vielleicht auch eure Bank. Wir haben sie leider nicht, weil die unfassbar teuer sind zu veröffentlichen und es ist ja nicht unser primäres Geschäft. Hab leider kein Geld dafür. Aber ihr kriegt die, Morningstar hat relativ viele und ihr kriegt sie auch im Zweifel für einzelne Anleihen bei den Agenturen oder bei den Emittenten. Also es gibt schon eine Möglichkeit, diese Ratings zu finden. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ach so, ja, ganz wichtig, nur mal dieser Zusammenhang, je schlechter mein Rating, ich Unternehmen, begebe eine Anleihe und habe hier nur so ein Triple C Plus, umso höher sind die Zinsen, die ich bezahlen muss an euch, wenn ihr die Anleihe kauft, weil ihr erwartet natürlich für das höhere Risiko mehr Entlohnung. Jetzt gilt wieder dieser Satz, Rendite ist bezahltes Risiko. Warum sollte ich denn in eine Anleihe investieren, die ein hohes Risiko hat, wenn ich da nicht ausreichend Zinsen für bekomme? Und deswegen ist dann der Zusammenhang zwischen der Bonität und den Zinsen, die ich bezahlen muss, ist eine klare Beziehung zueinander. Und zum Beispiel USA, wenn die jetzt runtergestuft werden von den Agenturen, dann steigen die Finanzierungskosten des Landes, das wird teurer, ist ein Problem für den Staatshaushalt. Also das könnt ihr wirklich, diese einfachen Zusammenhänge könnt ihr auf alle Anleihenemittenten übertragen. Ist eine recht nachvollziehbare Beziehung zwischen Risiko, Risikobewertung und Finanzierungskosten, egal ob Unternehmen, ob Staat, ob Institution. Ich glaube, ja, das wäre. Und jetzt gab es auch eine Vorfeld eine Frage dazu. Machen wir mal eine weiter. Ausfallrisiken. Und die sind gar nicht so ohne. Diese Folie, ich habe leider die Quelle nicht drunter geschrieben vorhin. Die ist von der Professorin. Liefere ich nach, wenn es jemand haben will. Und das sind Ausfallrisiken. Jetzt seht ihr mal, je schlechter das Rating, umso mehr steigt das Ausfallrisiko. Und vor allen Dingen je länger die Zeit. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir so bei 5 Jahren sind für eine Unternehmensanleihe mit einem Rating im C-Bereich, dann habe ich ein Ausfallrisiko von 50%. Ja? Also das bitte verinnerlichen, was das heißt, wenn ein Unternehmen 9% Zinsen zahlt oder 10, dass es einen Grund dafür gibt. Und der Grund ist in dem Risiko und das Risiko steht da unten.
Ja, ich glaube, wir hatten hier auch noch ein paar
Ja, guck mal.
Fragen. Lässt sich nicht runterscrollen. Genau, da waren noch Fragen zum Anleihen-ETF. Das würde ich sagen,
Machen
machen
wir
wir
später,
später.
also alles über ETFs am Schluss oder das nächste Mal. Guck mal weiter. So. Ja. Ja, dazwischen, Ingrid, wie wirkt sich der, haben wir mal eine Live-Antwort, weil ich da gerade drüber gesprochen habe, wie wirkt sich der Kursverlust der Anleihen nach Ablauf auf den Rückzahlungswert aus? Gar nicht. Zurück gibt es immer nominal, also wir reden jetzt über Sonderfälle haben wir mal beiseite. Zurück gibt es immer nominal, der Kurs kann dazwischen schwanken, wie er will. Wenn alle vorher glauben, und das machen wir gleich mal detaillierter, wie der Preis entsteht, wenn alle vorher glauben, das Unternehmen überlebt die Laufzeit nicht, dann kann der Preis total niedrig sein für die Anleihe, aber wenn das Unternehmen zurückzahlen kann, zahlt es 100% zurück. Zur Ratingagentur, warum wird beim Kauf kein Rating angegeben? Der Frage verstehe ich jetzt nicht, warum beim Kauf kein Rating angegeben würde. Bitte einfach nochmal spezifizieren. Und die Frage, welche Ratingagentur ist denn am wichtigsten oder muss man alle prüfen? Ich weiß es nicht genau, ob große Anleihen von alleine von, also wichtige Anleihen von alleine von vielen Agenturen geprüft werden. Das weiß ich nicht. Anleihenemittenten müssen mindestens eine Ratingagentur beauftragen und das zahlen. Das kostet auch, ja. Das ist gar nicht so unerheblich. Eigentlich sagt man, sind die Agenturen alle gleich, so die kleineren, die vor allen Dingen so für Mittelstandsanleihen relevant sind, das ist Scope. Was war das noch? Wir hatten sie eben auf der Folie. Ich muss nochmal.
Moody's,
Nee, Moody's ist
Fitch.
groß. Nee.
Achso, du meinst die kleineren.
Die immer die kleineren jetzt.
Euler.
Wo waren sie? Euler. Ja, Scope, Euler und Ferry, Krediteform. Das sind so die typischen. Also vorne die drei großen sind die internationalen und hinten die drei kleineren, vier kleineren. Die machen eher auch so Unternehmensanleihen im mittelständischen Bereich. Die sind einfach günstiger. Und tatsächlich, es gibt aber ausreichend Branchenaussagen, dass das die Ratings nicht schlechter macht. Ja, das kann sich jetzt aber ein kleines Unternehmen, stellen Sie sich vor, Sie emittieren eine Anleihe von, Sie, Unterne du bist ein Unternehmer, emittierst eine Anleihe im Volumen von 1 Million und musst irgendwie schon 100.000 fürs Rating bezahlen. Macht
Ja,
keinen Sinn.
aber auch da wichtig, dass man natürlich einfach auch sieht, dass die Skalen ein bisschen unterschiedlich sind, ne? Deswegen ja auch in der Tabelle, man sieht, dass es gleich einsortiert wird, aber dass man sich bewusst ist, welche Skala man vielleicht anschaut, noch so als Tipp dazu.
Jetzt mache ich noch eine Frage vorab. Das mit den Preisen machen wir gleich nochmal im Detail. Und zwar Sparkassenbriefe, ist das auch eine Anleihe? Ja, ein Sparkassenbrief ist eine Anleihe, ist ein Feind, sogenannter Financial. Die gibt es auch von ganz vielen Banken. Nur in der Regel dürfte dieser Sparkassenbrief nicht an der Börse gehandelt werden, ist unwahrscheinlich. Das Einzige, was noch bei Anleihen an der Börse ein bisschen speziell ist zu anderen Anleihen, sie sind standardisierter. Nicht besonders, aber so ein bisschen. Standardisierter heißt etwas kleiner, gleicher in der Ausstattung, in der Art, wie sie angeboten werden. Es gibt zum Beispiel hier in Frankfurt eine Bäckereikette, die bringt auch eine Anleihe raus, die nennt das auch Anleihe und die verkauft es ausschließlich an ihre Kunden. Da ist überhaupt kein öffentlicher Handel drin. Da sieht man so Plakate vor der Bäckerei. Kann man machen, ja, aber das in dem Fall ist es überhaupt nicht möglich, dieses Papier an der Börse zu listen, zu handeln. Und deswegen ist auch entsprechend schwierig, glaube ich, das wieder zurückzugeben. Und das ist natürlich der große Vorteil vom Börsenhandel. Jetzt kommen wir dann auch demnächst zum Handel. Der große Vorteil vom Börsenhandel ist, ich muss diese Anleihe nicht bis zum Schluss behalten. Ich kann sie verkaufen. Manchmal sogar mit Gewinn.
So, jetzt hattest du es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Was machen denn Zinsen, ne? Weil gerade wenn man jetzt eine Anleihe hat, angenommen, die wird jetzt 30 Jahre Laufzeit haben, in 30 Jahren tut sich viel, ne? Wir hatten auch gerade eine Niedrigzinsperiode, wo teilweise auch negative Zinsen waren. Jetzt steigt es aktuell wieder oder ist wieder angehoben worden, der EZB-Leitzins beispielsweise. Und da ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das denn auf so eine Anleihe aus? Tatsächlich ist das eine hoch und das andere runter. Warum? Wenn die Zinsen gesenkt werden, also beispielsweise von, sagen wir mal, 3% auf 2,5%, dann ist die Anleihe aber ja trotzdem noch mit diesen 3% sozusagen gestartet. Bedeutet, man sagt, naja gut, dann machen wir den Anleihepreis ein bisschen teurer, zu dem ich dieses Papier, sage ich jetzt mal, kaufen kann. Einfach weil wir sagen, naja gut, die anderen zahlen ja weniger Zinsen. Also wollen wir das so ein bisschen über den Wert steuern. Und genauso auf der anderen Seite, wenn die Zinsen angehoben werden von, sagen wir mal, 3 auf 3,5%. Und die Anleihe zahlt nur 3%, dann ist natürlich der Punkt, naja gut, jetzt könnte ich ja auch eine andere Anleihe nehmen. Das heißt, da macht man den Anleihepreis ein bisschen weiter runter, um zu sagen, okay, wir müssen das ja irgendwie ausgleichen, diese 0,5%, und müssen natürlich trotzdem den Handel noch irgendwie attraktiv machen. Deswegen ist es immer so ein Gegengewicht. Wenn das eine nach unten geht, geht das andere nach oben und umgekehrt.
Und da kommt keiner von oben und sagt, wir machen das, sondern das ist einfach der Markt, der das
Genau.
regelt. Das ist ein ganz automatischer
Angebot und
Mechanismus,
Nachfrage.
Angebot und Nachfrage. Und ich würde
Ja.
einfach, ja, das ist so groß, der Markt mit Anleihen und die liquide gehandelten Anleihen, da funktioniert das ganz, ganz, ganz hervorragend. Einfach eherendes Gesetz, das nächste eherende Gesetz, Zinsen rauf, Anleihenpreise runter und umgekehrt. Vielleicht noch dazu, das haben wir jetzt, machen wir beim nächsten Mal mit drauf. Und je länger die Laufzeit, umso stärker ist dieser Effekt. Die funktioniert nochmal wie so ein Hebel und die Wippe wird einfach immer größer, was natürlich daran liegt, weil lange Laufzeit, wir hatten es ja vorhin mit dem Zurückzahlen. Ja, ich kann ja, wenn die Preise sinken, kann ich ja darauf warten, bis sie zurückgezahlt wird. Und da steigt natürlich dieses Risiko mit der Länge der Laufzeit und umso mehr erwarte ich eine höhere Verzinsung zum. Und diese Verzinsungen, die sind immer in Relation zum risikolosen Marktzins. Das ist so der Grundbegriff da drin. Risikoloser Marktzins, momentan EZB-Zins 2 Epsch, 2. Boah, hätte ich mal nachgeguckt vorher.
Ich hab's gerade auch nicht im
Ja.
Kopf. Ja.
Und da, je riskanter, das ist so dieser Aufschlag zum risikolosen Marktzins, von dem immer gesprochen wird. Und natürlich erwarte ich als Investorin, je länger die Laufzeit, umso höher im Regelfall ist dieser. Also Aufschlag, was ich erwarte, mehr Rendite, weil mehr Risiko. Und da kommt nämlich jetzt das nächste direkt passend ab. Nee, das ist erstmal eine Darstellung von Kursrisiken.
Genau, das heißt, man sieht natürlich immer ein bisschen, wie sich das entwickelt. Du hattest ja hier gerade auch noch ein
Ja,
Wertpapier
vielleicht sollte
rausgesucht.
ich was dazu sagen, weil das ist das beste Beispiel für die Kursrisiken. Das ist die 100-jährige österreichische Anleihe. Die ist 2017 begeben worden, ausgegeben worden und die läuft bis 2117. Ich glaube, keiner, der hier ist, erlebt es noch, dass die zurückkommt. Jetzt hat Meta, war das Meta oder Google? Ich glaube, Google war es, eine 100-jährige Anleihe begeben, ähnliche Situation. Die kauft man ja auch weniger, weil man es am Schluss zurückgezahlt bekommt, sondern weil man da einen relativ starken Hebel auf den Zins sich erwartet. Und eine etwas anders gestreute Partizipation als über den Kauf der Aktie. Weshalb ich diese Kurve gerne nehme, ist, weil man einfach da sieht, wir hatten ja diesen Zinszyklus, die Zinsen sind gesunken, gesunken, gesunken. Jetzt sind wir hier so 2020 und ist ja tatsächlich, ist die von 60 Euro auf 220 Euro gestiegen, diese Anleihe. Und das macht einfach die lange Laufzeit aus, diesen irren Effekt. Und dann natürlich zum Höhepunkt eine Zinswende. Zack, ist er wieder runter. Also so eine, na falsch, ich habe vorne angefangen, sie ist runter auf 60. Sie hat dann bei 120 angefangen, bei 100 angefangen, hoch auf bis zu 220. Und in Prozent, da erklären wir gleich, was das, warum das Prozent sind. Und zack, ist er dann wieder nach unten gegangen. Und jetzt liegt die so bei 60%. Und das ist vielleicht genau der Moment zu erklären, warum Anleihen in Prozent gehandelt werden. Ich glaube, oder machen wir erst die Zinsstrukturkurven?
Ja,
Wir machen
genau.
erst die Zinsstrukturkurven.
Genau.
Das, was ich eben erklärt habe mit den Laufzeiten, das ist relativ gute Ansatz, um nochmal zu verstehen, wie solche Zinsstrukturkurven funktionieren. Und da steckt einfach drin, was der Markt im Moment erwartet. Und hier 30-jährige Anleihen sind da zugrunde gelegt, die Rendite von den 30-jährigen Anleihen. Und ich habe die von investing.com, die kann man sich für alle Märkte weltweit anschauen. Das gibt einem, wenn man in eine Anleihe investieren will, immer ein ganz gutes Gefühl, was für eine Zinserwartung in dem Augenblick der Markt hat. Ich erkläre es. Hier haben wir links die deutsche Zinsstrukturkurve. Das blau unterlegte schwarze Linie ist aktuell. Da sind wir bei 3,318. Also der Markt erwartet momentan eine Rendite für eine 30-jährige Bundesanleihe von 3,318%. 30, und unten sind die Zeiten, ja, und das ist bei einer 30-jährigen Laufzeit. Und vorne sehe ich, was der Markt erwartet bei einem Jahr. Das ist dann so 2,1%. Das ist sehr nah am EZB-Zins. Klar, eine Bundesanleihe hat ja AAA kaum Aufschlag zu dem risikolosen Zins. Und deswegen verläuft diese Kurve die ersten 3 Jahre recht flach, bei diesen ein bisschen über 2, also 2,2 würde ich das jetzt hier schätzen. Mit Mouseover kann man das genau ablesen und dann steigt sie an. Und das nennt man eine normale Zinsverlaufkurve. Also sie hat am langen Ende die höheren Zinsen. Und wir sehen auch hier, dass die vor einem Jahr noch recht neutral war im Vergleich. Ich glaube, da steckte der Pessimismus in Bezug auf die deutsche Konjunktur drin. Ist jetzt mal so mein Gedanke spontan. Und wir sehen auch, dass die vor einem Monat noch viel steiler verlaufen ist nach oben. Ja, kann man spekulieren, was da der Grund ist. Aber das gibt einem so eine Idee, was der Markt für eine Zinserwartung hat für jetzt in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland. Rechts sehen wir die US-Zinskurve und da sehen wir ein interessantes Phänomen, dass die erstmal invers ist. Und das ist der sogenannte Begriff von der inversen Zinsstrukturkurve oder Zinssituation. Das heißt, der Markt erwartet erstmal höhere Zinsen und erwartet, dass in den nächsten 3 Jahren die Zinsen fallen. Das steckt da drin. Und erwartet dann aber, dass die Zinsen wieder ansteigen und auf das traditionell höhere Niveau, US-Zinsen immer so 1, 1,5% höher als hier. Aber bitte nicht vergessen, da gibt es ein Währungsrisiko. Und das steckt da drin. Also quasi auf 30 Jahre wird erwartet, dass das US-Zinsniveau wieder bei 4,6, 4,6,5% ist. Und vor einem Jahr war die Erwartung 5 und da war die Kurve auch noch normal. Und die ist tatsächlich jetzt erst vor einem Monat und jetzt aktuell noch viel inverser geworden, zumindest auch am kurzen bis zum mittelfristigen Ende. Ja, vielleicht das zu den Zinsstrukturkurven. Ich kann jeder empfehlen, sich das mal anzugucken.
Genau, da war noch eine Frage, worauf man beim Einstieg achten soll. Da gehen wir später nochmal drauf ein, aber ich würde gerne die zweite Frage davon schon beantworten. Und zwar, ob man zum Beispiel, wenn eine Anleihe 5 Jahre geht und die ist jetzt im zweiten Jahr, ob man einsteigen kann, auf jeden Fall. Das ist ja natürlich auch der Vorteil, dass man immer mal wieder einsteigen oder auch aussteigen kann, je nachdem, wie man es eben möchte. Und ich würde sagen, auch die wenigsten sind direkt bei dem ersten Tag dabei oder dem ersten Jahr, sondern das ist ja wirklich variabel. Gerade wenn man jetzt von einer 30-jährigen Staatsanleihe spricht, dann genau, kann man natürlich auch im 15. Jahr oder so einsteigen. Also das ist flexibel machbar.
Der einzige Grund, warum man tatsächlich Anleihen manchmal zeichnen möchte, ist, wenn man erwartet, dass die nach dem Preis hochschießt. Und dann kriegt sie in der Regel bei der Zeichnung, die Rede zumindest von Unternehmensanleihen zu 100%. Und jetzt ist genau der Moment, vielleicht zu erklären, wie die Preise entstehen.
Absolut, dann gehen wir noch mal weiter. Also im Prinzip vielleicht noch mal zu den Kennzahlen zuerst, wie sich das entwickelt. Also hier sieht man noch mal so ein bisschen die Fachbegriffe, über die wir ja schon so ein bisschen gesprochen hatten. Zum einen noch mal Coupon, also wie viel wird prozentual ausgezahlt. Man sollte sich auf jeden Fall auch die Laufzeit anschauen. Ne? Reden wir da von einer super kurzen Anleihe, die jetzt irgendwie demnächst fällig ist. 30 Jahre sind ausgelaufen, die 5 Jahre, was auch immer. Oder wurde es gerade neu emittiert und es läuft noch x Jahre, ne? Dass man sich bewusst ist. Wir hatten das ja auch mit dem Rating beispielsweise. Je höher die Laufzeit, desto höher natürlich auch das Risiko auf Dauer. Und das sollte man sich natürlich auch bezahlen lassen. Beim Preis gibt es sogenannte Dirty-Preise und Clean-Preise. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen seltsam an, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Cleaner Preis bedeutet in dem Fall, das ist der aktuelle Kurswert von der Anleihe. Und Dirty bedeutet, ich habe die Stückzinsen draufgerechnet. Was sind die Stückzinsen? Also, wenn man sich das vorstellt, beispielsweise angenommen, ich denke mir jetzt ein Datum aus, am 1.3. würde jetzt der Coupon gezahlt werden, also man würde die Zinsen bekommen und ich verkaufe sie vielleicht irgendwie noch am 26. Februar, dann verpasse ich natürlich die Auszahlung um wenige Tage und derjenige, der sie kauft, hat in wenigen Tagen die Auszahlung und das muss natürlich eingepreist werden, weil klar, wenn ich sie jetzt vom Auszahlungsdatum verkaufe, möchte ich natürlich trotzdem das an Zinsen haben, anteilig, was bis dahin schon angefallen ist. Ne? Also für jeden Tag, den ich sie sozusagen gehalten habe. Und das nennt man dann den Dirty-Preis, also der Preis, zu dem es auch wirklich dann gehandelt wird, beispielsweise an der Börse, wo das eben schon mit eingepreist ist, wo sich das derjenige natürlich auch bezahlen will. Rendite fließt natürlich auch damit rein, wie viel Prozent kann ich erwarten? Und da haben wir auch immer noch die Kennzahlen im Vergleich zu, was ist der letzte Preis? Ne? Also da sieht man so ein bisschen diese Kursschwankungen, die wir ja eigentlich auch schon hatten. Also was wird da gerade eingepreist? Wie viel ist jemand bereit, dafür zu bezahlen oder zu welchem Preis zu verkaufen? Und dann sieht man natürlich auch noch mal die gesamte Übersicht, auch bezüglich Rating und so weiter.
Eine Sache haben wir eigentlich nicht ausführlich genug erklärt. Entschuldigung dafür, den Unterschied zwischen Rendite und Coupon. Und zwar ist es ganz einfach, der Coupon ist die Verzinsung nominal. Also in dem Fall, vielleicht kann man auch mal die Namen von Anleihen erklären. Steht immer vorne der Emittent, in dem Beispiel ist es Lufthansa. Dann steht der Coupon da, das sind 0,25% und danach kommt die Laufzeit und das ist 19 bis 2024. Entschuldigung dafür, dass das eine alte Anleihe ist, aber ich habe tatsächlich vorhin Probleme mit den Kursangaben gehabt, um einen neuen Screenshot da reinzusetzen. Na, gleich gibt es einen neuen. Aber deswegen, also immer erst Emittent, dann Verzinsung und dann kommt die Laufzeit von bis. Das ist ja eine 5-jährige von der Lufthansa gewesen. Mit einer Verzinsung von 0,25% und die hat einen bestimmten Preis. Und der ist, würde ich jetzt vermuten, wenn ich mir das hier so angucke, weit unter 100 gewesen. 100 ist 100% pari. Heißt, ich zahle für 1 Euro nominal, zahle ich 1 Euro real. Und wenn ich aber jetzt eine Anleihe für 90% kaufe, dann zahle ich 90 Euro real für 100 Euro nominal. Und das ist, macht meine Rendite aus. Und zwar der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und der Rückzahlung plus die Verzinsung. Und deswegen, wenn die Rendite jetzt hier in dem Fall, weiß ich es einfach, ohne es zu sehen, wenn die über der Zinszahlung liegt, muss der Preis unten drunter gelegen haben. Das heißt, ich habe weniger dafür bezahlt als das, was ich zurückbekomme. Und natürlich, je länger die Laufzeit ist, desto mehr also sammelt sich da zusammen sozusagen an Verzinsung und Differenz. Und das ist, solche Angaben sind immer pro Jahr. Ja, also das ist pro Jahr in dem Augenblick, wo ich es gekauft habe. Und zum letzten Preis bedeutet natürlich zum davor festgestellten Preis. Aber wenn ich kaufe, zählt für mich natürlich der Briefpreis. Und das glaube, das werden wir gleich mal zeigen. Die anderen Kennzahlen erklären wir gleich, weil sonst kommen wir.
Genau.
So, hier ist nämlich ein Datenblatt von einer Anleihe, Foslo. Die ist erst vor kurzem emittiert worden. Komischerweise fehlt da beim Namen die Laufzeit, aber ich weiß es. Das sieht man auch an dem Chart. Die ist gerade so einen Monat alt, ja. Normalerweise sind die Namen immer gleich aufgebaut. Also Emittent ist Foslo, Zinsen gibt es 5,375%. Das ist ein deutlicher Aufschlag über den risikolosen Zins. Und sie kostet heute 104%. Sprich, ich muss für 100 Euro nominal, muss ich 104% bezahlen. Dafür bekomme ich 5,375% pro Jahr an Verzinsung. Und das macht dann meine Rendite aus. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, am Schluss können wir nochmal auf das Datenblatt von dieser Anleihe gehen und dann vielleicht noch diese Positionen einzeln erklären. Und ich habe halt links immer einen Geldpreis. Wenn ich diese Foslo-Anleihe jetzt verkaufen würde, bekäme ich 103,16%. Und wenn ich sie kaufen würde, müsste ich 104% bezahlen. Wichtig hier, Spread, Entschuldigung, ist 0,81%. Ist ziemlich groß. Das ist bei Anleihen recht normal. Also es gibt eigentlich nahezu keine Anlageklasse, bei der ich so stark empfehle, auf die Handelsspanne zu achten. Weil wenn man jetzt eine Bundesanleihe kauft, die werden in Frankfurt super gut gehandelt. Das sorgt die Finanzagentur dafür, routet das durch. Der Arthur Brunner sitzt unten auf dem Parkett, kann quasi die Minispannen von der Finanzagentur weitergeben und richtig kleine Preise bezahlen. Also richtig, soll ich sagen, in kleinen, also kann man ab einem Euro investieren und sehr enge Spannen, richtig große Volumina, das wollte ich sagen, als Geld und Brief anbieten. Aber abseits von Frankfurt und abseits von großen Anleihen unbedingt auf die Spanne gucken, weil wenn ich eine Bundesanleihe mit 1% Spread kaufe und ich habe da 2% Rendite drauf und sie läuft noch ein Jahr, dann ist 1% weg. Ganz einfach. Ja. Und so ist das, je niedriger die Rendite von dem Investment, egal was es ist, umso wichtiger werden auch solche kleinen Kostenpositionen. Aber das jetzt mal nur am Rande. Aber hier sieht man, also links Geld, das ist jetzt mein Verkaufspreis, wenn ich die verkaufen will, und rechts Brief ist mein Kaufpreis. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir das vorher sehen. Und die Rendite zum Briefpreis ist in dem Augenblick für mich die relevante, wenn ich eine Anleihe kaufen will. Ich weiß, wenn ich in diesem Augenblick die Lufthansa gekauft hätte, dann hätte ich eine Rendite von 3,6420 gehabt. Ich weiß, dass das von 2024 ist. Die hat noch eine Laufzeit von einem Jahr gehabt. Das sieht für mich nach einer vernünftigen Rendite aus, wenn ich der Ansicht bin, dass die Lufthansa ein Jahr überlebt. Das muss ich, diese Meinung muss ich mir immer vorher bilden. Glaube ich, dass das Unternehmen bis zur Laufzeit Bestand hat? Hätte ich geglaubt in dem Augenblick, ja, hätte ich auch gekauft. Und diese Stückzinsen, das ist das, was Jana eben erklärt hat, das ist das, was ich da bezahlen muss. Diese 0,1239 Stückzinsen im Prozent, die kommen noch dazu, weil ich eben diese von diesen 0,25, das muss ein halbes Jahr nach dem letzten Zinstermin gewesen sein, das sieht man da. Ja, deswegen zahle ich das da drauf. Und die Preise auf der Website Börse Frankfurt zumindest und auf dem Live, ach, Deutsche Börse inzwischen, Live Deutsche Börse kommen, die sind alle clean. Das heißt, da sind keine Stückzinsen drauf. Also das müsst ihr auch wissen, wenn ihr eine Anleihe kauft und ihr kriegt einen Clean-Preis. Die meisten Portale haben Clean-Preise, wir auch, die meisten Banken haben das. Dann kommt dazu noch die Stückzinsen, die werden dann einfach so von eurem Konto mit abgebucht und dann werden den Vorbesitzern ausgezahlt. Ja, das war dazu. Das wollte ich schon mal ergänzen. Ich glaube, das macht mehr, macht es verständlicher und die übrigen Stammdaten gehören dir.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, wir sind auch schon ziemlich weit fortgeschritten mit der Zeit. Also ich versuche es übersichtlich zu machen. Im Prinzip das, was du eigentlich auch schon gesagt hattest, ne? Wenn man jetzt hier in die Stammdaten reinschaut, sieht man natürlich, wer ist der Emittent. Also wer gibt es aus? Das kann ein Unternehmen sein, das kann ein Staat sein. Ich sehe natürlich auch die Branche, in dem Fall, wo der Emittent, also das Unternehmen, unterwegs ist. Ich sehe den Markt, das ist in dem Fall der Freiverkehr, bedeutet, da ist immer sozusagen geregelt, wie viele Transparenzpflichten sozusagen der Emittent erfüllen muss. Will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, sonst wird das hier zu detailliert. Und was auch wichtig ist, bei der Mindestanlagesumme, das nennt man auch Stückelung, da sieht man, was man mindestens sozusagen oder was der kleinste Anteil ist, den man kaufen kann. Vielleicht kann man das so formulieren. Bedeutet, wenn ich jetzt für 500 Euro eine Anleihe kaufen möchte, würde das in dem Fall nicht funktionieren, weil ich mindestens für 1000 Euro kaufen muss. Das ist unterschiedlich gehandhabt. Also bei Anleihen, die auch für Privatanleger verfügbar sind, wie jetzt beispielsweise die hier mit 1000 Euro, ist man da ganz gut drin. Es gibt andere, die könnte man natürlich als Privatanleger auch kaufen, aber wenn da so eine Mindestanlagesumme von 100.000 Euro ist, dann sieht man, das richtet sich vielleicht schon mal eher an institutionellen Investoren als vielleicht an so einen Privatanleger. Klar, Notierungseinheit ist Prozent, haben wir ja schon besprochen und auch erklärt im Hintergrund, warum das so ist. Man sieht,
Als Ergänzung,
ja.
es gibt einige ganz wenige stücknotierte Anleihen. Deswegen weist man das extra aus.
Ja,
Ja,
um
also
den
nicht in
Normalfall
alle
jetzt mal
Mais steht
abzudecken.
da jetzt nicht Euro dran, aber deswegen, da kann man nochmal verifizieren, warum auf einmal eine Anleihe auf einmal 32 kostet. Das sind dann keine 32%, das wäre ja super günstig,
Ja.
sondern es sind 32 Euro und das steht dann da drin.
Genau. Also der
Ja.
Normalfallprozent, aber ja.
Ja.
Genau. Danke noch für die Ergänzung. Man sieht das Volumen, also wie viel hat der Kredit sozusagen an Summe gehabt oder die Summe, das Emissionsvolumen nennt man das auch. Und wenn es hier zu dem umlaufenden Volumen entspricht, dann ist es der Fall, weil einfach noch alles sozusagen im Markt ist. Kann auch mal vorkommen, dass vielleicht ein Emittent schon irgendwie Anteile zurückbezahlt hat. Dann würde dann das Emissionsvolumen gleich bleiben, aber das umlaufende Volumen ein bisschen geringer sein. Nur falls man mal eine Differenz sieht, ist in dem Fall nicht der Fall. Deswegen ist es genau gleich. Währung hatten wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Super, super wichtig, immer zu schauen, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie eine brasilianische Anleihe kaufen sollte, warum auch immer, dann muss ich natürlich schauen, welcher Währung kaufe ich das. Das ist, also klar entstehen Kosten auch beim Broker und man hat natürlich auch das Währungsrisiko. Also von daher auch immer wichtig, darauf zu achten, weil man sich vielleicht gerade nicht sicher ist, was man da anschaut. Wenn es ein internationales Unternehmen ist, unbedingt auf die Währung achten. Und dann sieht man natürlich nochmal sowas wie Notierungsaufnahme, wann wurde das Ganze emittiert. Und wann ist es fällig? Fällig einfach, wann läuft es aus? In dem Fall 2019 bis 2024. Wie gesagt, sind jetzt mal ältere Daten, aber einfach nur mal exemplarisch. Und da sieht man auch nochmal mit nachrangig beispielsweise, dass das keine, also im Falle einer Insolvenz, dass das keine Anleihe ist, die sofort vorrangig sozusagen bezahlt wird, sondern ist natürlich nachrangig, weil das hier so festgelegt ist.
Ja, das vielleicht nochmal, das sollte man vielleicht mal in zwei Begriffen erklären. Das ist einfach der Status von der Anleihe in dem gesamten Finanzierungskonstrukt des Unternehmens. Meistens nachrangige Anleihen gibt es in der Regel nur von Unternehmen, seltener von Staaten. Kann es auch geben. Und das bedeutet tatsächlich, dass sollte es zu einem Insolvenzfall kommen, werden zuerst alle vorrangigen Gläubiger bedient, also alle vorrangigen Anleihen ausgezahlt und die nachrangigen stehen hinten dran. Erhöht deren Risiko und erhöht logischerweise auch die Verzinsung. Und das ist auch vermutlich der Grund, warum der Preis von dieser Lufthansa-Anleihe in dem Augenblick recht niedrig gewesen sein muss, weil sie ja nur 0,25% ausgeschüttet hat an Coupon. Und trotzdem auch noch nah und zudem auch noch nachrangig ist. Und das ganze Mechanismus hat sich dann über den Preis ausgeglichen, was zu der in dem Augenblick 2024 zur Rendite von 3, so und so viel, die haben wir ja eben gesehen, geführt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir
Genau.
das mit der Duration noch erklären, weil die ja
Ja,
auch hier
würde ich auch
draufsteht?
sagen, genau, dass wir nochmal das mit ergänzt haben. Also es gibt zwei Arten von Duration, einmal die normale Duration und einmal die modifizierte Duration. Duration bedeutet in dem Sinne, wie lange dauert es, bis ich das Geld, was ich eingezahlt habe, wieder zurückerhalte. Also wann ist mein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt ist so mein Break-Even, also jetzt komme ich bei plus minus null raus oder in dem Fall ab der Duration sozusagen mit was Positivem. Bedeutet, wenn das eine Duration von 5 ist, dann wäre das nach 5 Jahren. Und dasselbe gibt es auch noch mal in Prozent als modifizierte Duration. Da sagt man so ein bisschen, wie zinssensitiv das Papier ist. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel der Marktzins um 1% nach oben geht, dann würde die An- und Duration ist, sagen wir mal, auch mal bei 1%, dann würde das auch um 1% nach oben, also nach unten fallen sozusagen, also es ist verhältnismäßig. Und damit kann ich sozusagen sehen, wenn ich zum Beispiel daran glaube, dass die Zinsen wirklich steigen, also dass es positiv ist, dann wähle ich vielleicht eher eine Duration, die etwas höher ist, weil ich mir davon einen positiven Effekt erhoffe. Und umgekehrt, wenn ich denke, oh, die Zinsen sollten runtergehen, dann wähle ich natürlich eine Duration, die dazu passt. Ich hoffe, das hat so ein bisschen
Ja,
erklärt. Ansonsten gerne
und
nochmal nachfragen. Ich weiß, das ist so ein bisschen kryptisch im ersten Moment.
deswegen habe ich jetzt auch mal zurückgeschlagen. Das
Ja,
heißt
perfekt, dann haben wir
ja
es nochmal.
ganz einfach, ganz faktisch, diese Anleihe hier hat eine modifizierte, eine Duration von 0,5, also von einem halben Jahr. Sprich, wenn ich jetzt investiere, habe ich nach einem halben Jahr mein Geld wieder. Und die modifizierte ist eine absolute Zahl auch, oder? Nicht jetzt in Zeit, sondern habe ich so richtig in Erinnerung.
Ich kenne es in Prozent tatsächlich.
Ja,
Das
ich auch.
ist
Ich auch das
genau,
an
ja.
Prozent. Das ist die Zinssensitivität.
Genau.
Ja, ich habe falsch formuliert. Ja, es ist die Zinssensitivität. Also steigen die Zinsen um 1%, dann fällt der Kurs von dieser Anleihe um ein halbes.
Genau.
Und hier, Jean, völlig richtig. Ich habe es durcheinander gebracht. Die Anleihe, die nachrangig ist, ist diese da. Die war nachrangig, das habe ich selber auf dem Datenblatt gesehen. Die von der Lufthansa war es gar nicht. Ja. Die Nachrangigkeit erklärt vielleicht auch hier an der Stelle den hohen Coupon. So, jetzt überlegen wir mal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde vorschlagen, wir gehen noch ein bisschen auf Fragen ein. Wir wollten eigentlich noch sagen, was für Kriterien man eine Einzelanleihe auswählt. Vorschlag, das machen wir das nächste Mal in der nächsten Session. Die ist dann
Genau.
am 13. April wegen Ostern. Und vermutlich gehen wir dann auch ein bisschen dann können wir die Vehikel, die es sonst noch gibt, außer die Einzelanleihe, können wir kurz vielleicht streifen. Und können danach nochmal ausführlicher in der übernächsten Session, das ist dann die Mai-Session, auf die ETFs mit Anleihen eingehen, die
Genau,
Besonderheiten, auch die
genau.
Publikumsfonds. Das nur am Rande und zeigen, wie die gehandelt werden. Also die nächste Session am 13. April, intensiv die Einzelanleihenauswahl. Und da würde ich jetzt
Genau.
auch was dazu sagen. Genau. Mein Tipp, wer vorher mal gucken will, was ich eigentlich ganz gern mache, wenn ich mich für eine Anleihe interessiere oder wenn ich was in Anleihen investieren will, dass ich hingehe und gucke, was wird gerade meist gehandelt. Das ist so eine Idee, mal nachzuschauen, ob das auch für mich interessant sein könnte. Ansonsten die Suche bedienen und vielleicht auch mal in Marktberichten gucken. Die erzählen dann auch ganz gerne, was Interesse findet. Also, aber so diese Liste der meist gehandelten, die geht ja sehr, sehr weit runter. Das kann einem schon mal eine Idee geben, welche Emissionen man sich ganz gerne mal anschaut. Ja, jetzt kommen wir gleich noch mal zu einem negativen, kleinen, unangenehmen Begleiterscheinung von Anleihen. Es gibt relativ viele sind's oder einige Anleihen, sagen wir es mal so rum. Ausländische Unternehmensanleihen sind das, die haben kein sogenanntes PRIIPs, das ist so ein Informationsblatt, weil die ausländischen Emittenten überhaupt kein Interesse haben, dass hier deutsche Investoren, Investorinnen über die Börse so eine Anleihe kaufen. Und dann werden die zwar angezeigt, aber die stehen nur professionellen Investoren offen. Das ist eine Regelung, eine Regulierungsregelung von der, ich meine, die BaFin oder die europäische Regulierungsbehörde, eine von beiden, ich glaube, es ist die europäische in dem Fall. Und das heißt aber, wir können das nicht zeigen, weil keiner die Information hat, ob die PRIIPs vorliegen oder nicht. Also manche, ich glaube, Consors hat sogar mal eine Liste gehabt mit Anleihen, die nicht handelbar sind. Andere wiederum bieten Listen an mit nur handelbaren Anleihen, weil die müssen das nämlich wissen. Ansonsten ist es leider unangenehm, du willst die Anleihe kaufen, gibst das eine in die Ordermaske und dann kommt leider nicht handelbar. Da haben wir leider keine Lösung drauf, ist ein bisschen, also ist nicht nur ein bisschen doof, ist doof. So, also gucken wir nochmal, ob Fragen da sind, die zum heutigen Teil passen. Ansonsten wäre jetzt, das haben wir schon. Das haben wir auch schon gemacht. Hier müsste man mal so Sachen löschen können. Das habe ich noch nicht gefunden. Hatten wir auch. Ratings hatten wir. Also ETFs
Machen wir nochmal
und ja,
separat.
die Präsentation steht wie immer zur Verfügung. Ich
Genau.
schicke an alle, die dabei waren, einen Link rum zu dem PDF davon. Ah, vielleicht noch Wilfried, weil es grundsätzlich ist. Wer erhält den Erlös aus dem Anleihenverkauf, wenn ich eine Aktienanleihe von Mercedes kaufe? Ganz wichtig, Wilfried, Aktienanleihen sind was anderes. Die heißen zwar so, und ich glaube, das ist ein Grund, warum die so populär sind. Also sie sind keine Anleihen, sondern es sind Zertifikate. Das heißt, du leihst einfach dem Emittenten Geld von der Aktienanleihe und der zahlt dir für die Geld, der mal eine Aktienanleihe hat, eine Verzinsung, einen Coupon von 5%, dann aber der Emittent XY, du leihst dem Emittenten Geld, indem du die Aktienanleihe kaufst. Der zahlt dir jährlich dafür die 5%. Sollte aber der Fall eintreten, dass der Aktienkurs so weit runterfällt bis unter die ausgemachte Schwelle, kriegst du danach die Aktien und nicht das Geld zurück, was du eingezahlt hast. Das ist eine Kombination von dem Eurex-Geschäft, was wir hier definitiv nicht erklären, aber einfach nur so als Information. Aktienanleihen heißen nur Anleihen, sind keine, es sind Zertifikate. Und in dem Fall bekommt die Bank das Geld. Anders bei echten Anleihen, da sind es dann tatsächlich die Emittenten, also in dem Fall Unternehmen bei Mercedes oder der Staat oder wer auch immer, bekommen dann das Geld. So, jetzt gucken wir nochmal bei den vorab eingereichten, ob da was dabei ist. Wie gesagt, ETFs machen wir dann
Ja.
in der übernächsten Einstiegssession. Und da werde ich ja auch ein bisschen was. Ach doch, das können wir mal machen. Da kam nämlich vorhin auch eine Frage. Oh, nee, warte mal, das muss ich anders machen. So. Ja, die mache ich mit und das mache ich damit zusammen. Sind Anleihen theoretisch eine gute Möglichkeit, um eine höhere Geldsumme zu parken? Ja, sind sie. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem Cash-Anteil umzugehen, neben Festgeld und sehr hoch Zinsen zahlenden Neobrokern. Das eine ist, ich mache einen Geldmarkt-ETF und das andere ist, ich kaufe tatsächlich eine Anleihe. Und wenn ich jetzt sage, das machen wir dann bei den ETFs, diese Laufzeiten-ETFs in 2 Monaten, oder aber ich gehe hin und sage, ich habe 2 Jahre und ich kaufe eine Bundesanleihe für 2 Jahre, die hat jetzt momentan so eine Rendite von 2,3% vielleicht, oder ich gehe mehr Risiko, kaufe eine Unternehmensanleihe, dann ist es eine hervorragende Möglichkeit, das Geld über diesen Zeitraum zu parken, weil ich kann ja im Zweifel das Kursrisiko, steigt oder fällt der Kurs, auch verkaufen, wenn ich ans Geld ran muss, also anders als bei Festgeld. Aber ansonsten, wenn es einfach um den Zeitraum geht, am Schluss, wenn es und solange der Emittent dabei bleibt, kriege ich mein Geld wieder. Und das war die andere Frage, die suche ich gerade mit den 25 Jahren. Ja. Vielleicht noch
Wir
was?
posten gerade die Frage einfach nochmal mit,
Ja.
damit wir sie live beantworten können.
Ja, genau. Also die Frage ist, wenn man noch über 25 Jahre zur Rente hat, machen Anleihen Sinn, also statt Geld in ETFs? Bitte nicht verwechseln. Die Anleihe ist die Anlageklasse und der ETF ist das Vehikel. Deswegen habe ich die Frage hier nochmal rausgenommen. Also der ETF sagt nur, ich habe ein passives Investment in viele Anleihen. Den gibt es auch mit Aktien, den gibt es auch mit Rohstoffen, den gibt es mit allem. Hier ist es nur das Vehikel. Und die Frage, die hier dahinter steckt, ist, ab wann schalte ich um von riskanteren Aktien, damit ich einen Rücksetzer aussitzen kann, rüber zu sicheren Anleihen. Und jetzt sprechen wir wirklich über sichere Anleihen, weil man kann mit Anleihen auch wunderbar spekulieren. Die sind jetzt hier an der Stelle nicht gemeint. Ja, ganz richtig. Aber wir reden jetzt über Anleihen, Top-Ratings oder zweite Stufe Ratings. Dann kann ich natürlich überlegen, muss ich mir wirklich überlegen, 25 Jahre erscheint mir sehr, sehr weit. Und das ist die Frage nach der Aktienquote versus andere Assetklassen im Depot. Da haben wir ja am Anfang nochmal drüber gesprochen, welche Anlageklassen es da gibt und wie man diversifizieren kann. 25 Jahre finde ich extrem lang und ich glaube, meiner Ansicht nach, so rumformuliert, meiner Ansicht nach hängt da der Anleihenanteil von den Nerven ab. Das ist aber die Frage, wenn ich die 25 Jahre das Geld nicht brauche, warum nehme ich dann nicht die höher rentierende Anlageklasse? Und nicht die sicheren Anleihen. Ich kann sie nehmen, weil es einfach die Stabilität im Depot ein bisschen herstellt. Es schwankt nicht so sehr. Ich kann da auch 5% Gold reinmachen, um das Gleiche zu erreichen. Und das ist dann so das Grundkonzept der Portfolioallokation. Und da machen wir sicher auch noch mal
Ja,
eine
ich
Session
denke auch, das
dazu.
wäre mal sehr
Ja,
spannend, ja.
ja.
Auch da gerne immer, wenn noch Themen sind, die wir gerne behandeln sollen, dann einfach eine Mail schreiben, hier kommentieren, dann können wir uns das auch anschauen.
Ja, ich glaube, das Sicherheitslevel haben wir formuliert, oder? Ach, das können wir noch mal kurz machen, so als, ja, was mache ich denn hier falsch?
Du
Da,
musst sie selber nochmal posten, tatsächlich.
ah, okay.
Deswegen, dann steht halt
Ah,
bei
okay, weil die
uns.
anderen sie nicht sehen. Ja, jetzt
Genau,
verstehe ich.
ja.
Ah, natürlich.
Ja, mache ich
Ach,
gerade. Kannst du schon mal
ja.
darauf beantworten?
Ja. Also, Sicherheitslevel hängt nicht vom Anleihentyp ab. Also, Staatsanleihen sind nicht per se weniger riskant als Unternehmensanleihen. Das ist ganz einfach nachvollziehbar. Also eine Anleihe von Mercedes ist definitiv we aus weniger riskant als eine venezolanische Staatsanleihe. Ganz einfach. Oder wer noch Sta welchen Staat auch immer wir jetzt nehmen
Ja.
möchten. Das hängt wirklich von der Bonität des Emittenten ab, unabhängig vom Typ. Es gibt nur vermutlich, aber ich weiß es auch nicht genau, weil ich es nie gezählt habe, mehr sicherere Staatsanleihen als
Ja.
jetzt Unternehmensanleihen. Also es gibt mehr Staaten mit einem guten Rating als Unternehmen. Aber wir haben es nie gezählt. Das ist jetzt eine reine Vermutung von mir. Pfandbriefe gelten als besonders sicher, gerade wenn es Jumbo-Pfandbriefe sind, weil dann haben die einen, also Pfandbriefe ist quasi eine Bündelung von vielen kleinen Hypotheken. Und dann haben die an der Stelle nochmal eine andere Backup, also nochmal eine andere Finanzierung hinten dran, nicht ein einzelner Emittent, sondern ganz, ganz viele. Und selbst in der Finanzkrise waren die Pfandbriefe einigermaßen stabil im Vergleich zu allen anderen Sachen. Und Jumbo-Pfandbriefe sind nochmal eine Nummer größer, ich glaube, es sind 5 Milliarden, oder? Die müssen ein Emissionsvolumen entweder 1 Milliarde oder 5 Milliarden haben. Sprich, da stecken irgendwie für diese so und so viele Milliarden stecken da kleine Hypotheken drin. Ich glaube, vielen Dank. Wenn man, ich denke, wir haben jetzt alle dringlichsten Fragen hier vorne beantwortet und freuen uns sehr auf die nächste Session und auch auf euer Feedback. Vielen Dank für die viele Teilnahme und wir machen wir noch mal einen Ausblick auf nächste Mal, oder?
Klar, also wichtig, was es noch
Ja,
gibt.
ja. Also am 9. März ist der Robert Rehfeld da von Wellenreiter Invest. Gerade in der Phase jetzt finde ich das spannend, was er, wie er den Markt jetzt beschreibt. Und danach am 10. März um 19 Uhr spreche ich tatsächlich im Rahmen der ING-Webinare über kurzlaufende Anleihen und Renten-ETFs. Entschuldigung, das ist nochmal dieses Thema, was eben gefragt worden ist, ob man mit Anleihen kurzfristig Geld parken kann. Also bitte merken, 10. März, 19 Uhr, anmelden wie immer über unsere Website. Und magst du noch irgendwas rausgreifen von den Ankündigungen?
Gut, ich denke mal, wir haben viele interessante Sachen, auf die wir nochmal hinweisen. Wichtig halt, dass wir in den nächsten Einstiegssessions immer nochmal drauf eingehen und dass halt das durch Ostern verschoben ist. Also von daher nicht wundern, dass es nicht der erste Montag im Monat ist, sondern dann der zweite.
Ah, und ich habe noch einen Bonbon, steht ganz unten, 20. April, das ist unsere 300. Da können diejenigen von euch, die aus Frankfurt sind oder Umgebung, nach Frankfurt kommen. Ich geh mal davon aus, in dieser Woche noch ist die Anmeldung dafür freigeschaltet. Und vor Ort machen wir die Session mit der Jessica Schwarzer. Also Jana, Edda, Jessica im Auditorium der Frankfurter Börse, der Deutschen Börse in Frankfurt und online. Also eine hybride Online-Session, Börse.com zum 300. Mal. 300. Mal.
Ja, vielleicht auch interessant für diejenigen, die sich das schon immer mal anschauen wollten. Lohnt sich, man kann kostenfrei auch Führung machen durch die Börse in Frankfurt.
Genau, wir beide machen vorweg eine
Genau,
Führung.
ja.
Prima,
Dann
dann
vielen Dank und noch eine gute Woche.
alles Gute.